Es ist viel geschehen in dieser Zeit, seitdem ich das letzte Mal hier war. Wir können von vielem erzählen. Nur eines ist fast in etwa 5 Monaten haben wir unsere Mutter verloren, mein Bruder Friedel und ich. Und dann nach kurzer Zeit meine Schwiegermutter, die bei mir im Hause lebte. Und dann kurz darauf sogar meine Frau. Aber als meine Schwiegermutter starb, durfte ich dabei sein. Und da sagte ich, wenn der Tod so ist, kann ich das Wort verstehen im Psalm 116. Kostbar ist der Tod, seine Heiligen in Gottes Augen. Das war Herrlichkeit, meine Schwiegermutter sterben zu sehen. Sagt man, oh, kann ich das Wort verstehen? Precious in the eyes of the Lord is the death of his saints. Da kann man die Sterbenden nur beneiden, die im Herrn sterben. Und dann kam meine Frau an die Reihe. Hab ja nicht gedacht, dass die so bald sterben würde. Aber Gott hat es wunderbar gemacht. Sie haben vielleicht nicht darauf geachtet, nur nach meinem Kopf geschaut und nicht die Schuhe. Ein junges Mädchen sagte neulich bei uns in der Kirche, aber Mutti, schau mal hin, was für Schuhe der anhat. Das sind ja Running Shoes. Nun, das sind besondere Schuhe. Der Arzt wollte noch nicht, dass ich diese Tournee mit beiwohne. Er sagt, schieb es noch mindestens 1 Monat auf. Aber man kann nicht immer tun, was die Ärzte sagen. Und da habe ich gesagt, ich wage es, ich komme und gehe mit diesen Schuhen. Und als ich im Flugzeug saß und herumschaute, da sagte ich, ich fühle ja ganz zu Haus. Die ganzen Männer trugen schon solche Schuhe. Und nun sind wir dankbar und bin ich dankbar, hier zu sein. Jahrelang haben meine Schuhe mich geplagt. Immer wieder. Keine Schuhe waren gut genug für mich. Die Menschen konnten keine guten Schuhe mir machen. Und als meine Frau sehr krank war, plötzlich bekam ich schlimme Schmerzen im Fuß. Mein Arzt sagte, du Hausarzt, ich schicke dich zum besten Spezialisten in Südafrika. Geh dort sofort hin. Bin ich hin, habe meinen Fuß angeschaut, sagt, geh mal hin und her. Er sagt, wie lange hast du diese schon? Ich sage, ja, ich denke schon 1 Jahr. Und wurde geröntgt, dann kam er zurück. Er sagt, du, das kann nicht 1 Jahr sein. Wenigstens 6 Jahre. Ich sage, oh, ich bitte um Verzeihung. Und er sagte, so schnell wie möglich eine Operation. Aber er sagte, ich weiß nicht, was ich vorfinden werde. Gut, ich sagte, machen wir es nächste Woche. So Gott will. Und kam ich denn nach Haus. Ich sagte, der Arzt hat mich gefragt, wie lange das schon ist. Da habe ich gesagt, ich denke schon 1 Jahr. Und er sagte, dann ist wenigstens 6 Jahre. Ach, sagten die Mitarbeiter. Du, das ist schon wenigstens 20 Jahre. Und noch länger. Oh, da sagte ich, nun kann ich verstehen, dass die Schuhe nie nicht gut passten. Das letzte Paar, weiß nicht, ob es mein Bruder ist, hat er hier in der Schweiz gekauft. Ich sagte, ach Mensch, man gibt doch nicht so viel Geld aus für einen Schuh. Aber der passte auch nicht. Ging nur einige Tage damit und dann schmerzt er schon. Hinten in die Ferse. Ich sagte, das stimmt etwas nicht. Ich habe immer die Schuhe beschuldigt. Habe nie erkannt, dass der Fehler bei mir lag. Ich bin doch ein typischer Mensch, nicht? So ist der normale, humanische Mensch. Der findet den Fehler immer nur mit den Schuhen. Bei den Schuhen, nicht bei sich selber. Gibt es solche hier unter uns heute Abend? Die sehen nur den Fehler bei anderen und nicht bei sich selbst. Aber dann sah ich, dass meiner Frau nicht so gut ging, da ließ ich einen anderen Arzt kommen. Ich sage, sag mal, darf ich die Operation jetzt haben? Er sagt, wenn ich du wärst, nicht, aber ich komme, um deine Frau zu sehen. Und dann kam er. Er sagt, du kannst hin. Hab die Operation so schnell wie möglich, dann kommst du wieder zurück. Wenn du zurückkommst, geht es deiner Frau besser, als was es jetzt tut. Gut, bin ich hin. Operation gehabt. Und vom ersten Tag bis Monate nachdem habe ich nicht eine Spur von einem Schmerzen gehabt. Ich sagte dem Arzt, wenn ich ein Schwarzer wäre, würde ich ein Schaf schenken. Der Herr war uns so gnädig. Aber dann sagte du, 12 Tage nur im Bett, darfst du nicht auf, ganz ruhen. Und dann kommst du zurück und dann bekommst du Gips um dein Bein. Und so hat der Herr in seiner Gnade geschenkt, dass die letzten 10 Tage meine Frau in dieser Welt, ich bei ihr sein durfte, Tag und Nacht. Es ist in unserer Heiratsgeschichte nie geschehen, dass ich so lange mit ihr sein konnte und hatte die herrlichste Zeit. Am 10. Tag ist sie dann heimgegangen und den Tag darauf konnte ich aufstehen und mit Krücken herumlaufen. So gnädig war der Herr. Und sie durfte auf wunderbare Art und Weise heimgehen. Ich konnte das vor dem nicht verstehen. Ich sagte, ach, das ist eigentlich nicht gut, wenn die Frau zu ihr stirbt. Es ist gut, wenn der Mann stirbt. Die kann ja mit den Kindern weitermachen. Und wenn der Mann denn ihr stirbt, das ist besser. Aber heute sage ich, ich bin gesegnet unter den Männern. Um das erlebt zu haben, so wie meine Frau gestorben ist. Irgendein Mann, der seine Frau so sterben sieht, ist gesegnet. Nun fand ich jetzt gerade den Rundbrief, der ist schon fast 5 Monate geschrieben. Aber ins Deutsch jetzt übersetzt, können Sie davon lesen. Also, das haben der Heimgang der 3 Frauen fast 5 Monaten geschehen. Aber schwere Zeiten sind segensreiche Zeiten. Zeiten der Not, die bringen uns näher zu Gott. Und sind wunderbare Zeiten. Nun sehe ich hier noch einige Brüder. Sie haben die Vortragstour von Frühjahr schon gehört, nicht? Das liegt auf dem Tisch. Und dann ist da ein Buch, Erweckung unter den Zulus. Und das schildert, wie die Erweckung begonnen hat. Und Ströme lebendigen Wassers mit Farbbildern. Da ist der Kuhstall auch drauf aufgenommen, wo die Erweckung begonnen hat. 1966. Und dann ist da noch das okkulte ABC. Dieses Buch hat den internationalen Buchpreis begonnen. Das soll zu einem Sonderpreis heute Abend verkauft werden. Und der Erlös dieser Bücher geht vollständig auf die Mission. Die geistliche Arbeit geht sehr gut voran. Viele Menschen werden erreicht mit dem Evangelium. AIDS-Problem ist ein großes Problem. Und da findet man die Toten überall. In den Wäldern, in den Zuckerrohrländern kriechen sie in den Zuckerrohrfeld und sterben dort. Es ist sehr, sehr schlimm. Viele sterben. Die sterben wie die Fliegen. Ich habe nun die Regierung, die südafrikanische Regierung gefragt. Die haben alle die Lehrerseminare im Land geschlossen. Und die Gebäude gehen zugrunde, wenn keiner dort ist. Es sind 11 oder 12 Seminare. Und dann habe ich an die Regierung nun geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Habe ich gesagt, lieber als dass die Gebäude zugrunde gehen, erlaubt mir doch, dass ich die benutzen kann. Da kann man die AIDS-Kranken hinein tun, sie pflegen, das Evangelium bringen. Im Himmel werden wir viele finden, die Predigt gehört haben, nicht durchs Wort, aber durch AIDS. Seltsamerweise, die Weißen, die AIDS bekommen, werden verbittert, hart, rebellisch und gehen gegen Gott. Wie kann Gott so was zulassen? Aber die Schwarzen in Afrika werden butterweich. Und so kommen dann viele, viele auf wunderbare Art und Weise zum Glauben. Es gibt denn auch viele Waisenkinder. Und habe leider nun nicht die Zeit, dass ich darüber reden konnte. Nun warte, ich habe mit 2 Minister gesprochen, die waren sehr freundlich und sagten, sie hätten es gern. Aber was die Zentralregierung wohl dazu sagt, weiß man nicht. Nun warten wir auf Antwort. Das sind nur die in KwaZulu-Natal, die Seminare. Also wenn wir die kriegen könnten, könnten wir da ca. 10.000 Patienten unterbringen. Und dann auch Waisenhäuser. Aber die Regierung will keine Waisenhäuser in Südafrika. Sagen, nein, das möchten wir nicht. Vielleicht auch deswegen, dass sie denn vielleicht christlichen Schulung bekommen. Dafür ist unsere Regierung nicht sehr positiv. Aber wer weiß, Gott ist ein Gott der Wunder. Beten Sie dafür, dass der Herr sich unser erbarmt. Nun lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für diesen heutigen Abend. Sei du in unserer Mitte. Wir danken dir, dass wir so zahlreich hier sein dürfen heute Abend. Segne uns durch dein heilig Wort und erreiche unsere Herzen und Sinne. Schenk, dass dieses ein gesegneter Abend ist und dass da Freude im Himmel sei, sodass dein Name dadurch verherrlicht und geheiligt wird. Amen. Das Blatt für diese Tournee hat die Überschrift: Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und das Wort finden wir und möchte ich als Text gebrauchen für den heutigen Abend. 1. Johannes 5, Kapitel 12 und 13. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. In diesen Tagen hat ein Europäer übers Radio in Südafrika gesagt, er ist überaus dankbar, dass seine Eltern Heiden waren. Denn dadurch konnten ihre Kinder frei entscheiden, was sie sein wollten und für was für Religion sie sich entscheiden sollten. Dieser weiße Mann mit europäischem Blut, dank Gott, dass seine Eltern Heiden waren. Man kann sich das nicht vorstellen und fassen. Gibt es Heiden hier in Europa? Der rühmt sich nun im ganzen Land. Ich danke Gott, dass meine Eltern Heiden waren. Sagt, wenn sie Christen gewesen wären, dann wäre ich vielleicht jetzt auch ein Christ, weil sie Christen wären. Die hätten mich so beeinflusst, dass ich jetzt auch ein Christ wäre. Aber dieser liebe Mann, dessen Verstand nicht viel weiter reicht als seine Nase, sondern nur bis zu seinem Schnabel, sagt dieses, trotzdem er selber ein Heide ist und dankt, dass seine Eltern Heiden waren. Das macht ja keinen Sinn. Dann ist er ja im gleichen Boot wie die Christen. Die Christen sind, weil die Eltern Christen sind. Er ist nun ein Heide, weil seine Eltern Heiden waren. Wenn er nun ein Christ gewesen wäre oder etwas anderes, könnte man schon zu dem Entschluss kommen, dass er so etwas Verstand und nicht nur Kürbiskörner im Kopf hat. Das, ich sagte, lieber Mann, das kannst du nicht sagen. Du bist ja selbst ein Heide. Und durch dass deine Eltern ein Heiden waren, bist du auch ein Heide geworden. Durch den Einfluss deiner Eltern bist dadurch ein Heide heute. Dieses Wort, unser Text, den wir gelesen haben, das Jesus das Leben ist, dass der Sohn Gottes das Leben ist. Und wer den Sohn hat, das Leben hat. Und wer den Sohn nicht hat, das Leben nicht hat, lieben Freunde, ist etwas Erschütterndes, etwas Schockierendes, dass der den Sohn Gottes nicht hat, das Leben nicht hat. Es ist schade, dass wir so gewohnt werden an Worte, ohne dass wir begreifen, was das bedeutet. Wir begreifen nicht, was das bedeutet. Unser Bruder Jan Willem aus den Niederlanden, der sagt in diesen Tagen, ein Pfarrer ging auf die Kanzel und redete und sagte, stimmt etwas hier nicht mit diesem. Aber er redete, wie ein Pfarrer redet auf der Kanzel. Und da sang die Gemeinde gleich, also es stimmt etwas nicht mit diesem. Und da sang die Gemeinde, und mit deinem Geiste. Die haben gar nicht erfasst, was er gesagt hat. Sind es gewohnt. Der Pfarrer sagt was und dann singen sie. Und das ist schlimm, wenn es hiermit nicht stimmt und dann mit deinem Geiste auch nicht. Aber tatsächlich ist das so. Vor einigen Wochen nahm ich meine Bibel und las ein sehr, sehr bekanntes Wort. Apostelgeschichte, Vers 4, Vers 12. Da heißt es, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden. Es ging mir durchs Mark und Bein. Ich sage, Herr Gott, ist das möglich? Kein anderer Name, durch den die Menschen gerettet werden können, nur der Name Jesus. Und dann rechne mal, wie viele Millionen Menschen es gibt, die Jesus nicht kennen und nicht an ihn glauben. Und sollen die alle verloren gehen? Wer hier unter uns heute Abend ein Christ ist, den sollte es auch durch Mark und Bein gehen. Und was tust du deswegen? Schaust dich einfach die Menschen an, die in eine verlorene Ewigkeit gehen? Und kannst nicht erfassen. Soll das die Wahrheit sein? Dass keiner das Leben hat, der den Sohn Gottes nicht hat. Und wie viele gibt es vielleicht nicht hier in Zürich? Wie viele nicht in Europa, die wie diesen Europäer sagen, ich danke Gott, dass meine Eltern Heiden waren. Das wusste er. Aber wenn es in keinem anderen Heil geht, wenn wir daran glauben, kann es kein lauer Christ geben, wenn nicht ein brennendes Herz für Jesus hat und für diese Seelen, die verloren gehen, der ist mausetot. Der ist tot. Der soll mir nicht sagen, dass er ein Christ ist. Das sollte uns erfassen, ergreifen, dass wir sagen, mit allen Kräften, mit den letzten Blutstropfen, wir müssen die Verlorenen erreichen. Anders geht es nicht. Wenn es in keinem anderen Heil gibt, die Muslims, die Hindus, die Buddhisten und so weiter. Schrecklich zu denken, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ein Cambridge in England, Universitätsprofessor, bekam einen Brief. Sein Nachname ist Whale, wie der Walfisch, J.S. Whale. Der bekam einen Brief, dieser Professor. In diesem Brief, den er las, wurde ihm gesagt, geschrieben, dass der Schreiber dieses Briefes und seine Frau in den 60er Jahren alt werden. Mitte 60. Also bei 65 Jahre herum. Beide. Und dass er keine Notwendigkeit und kein Bedürfnis hätte, keine Notwendigkeit sehe und Bedürfnis hätte, dass er Jesus brauche. Nur ein Weiser kann solche schreiben. Und dass er und seine Frau in ihrem ganzen Leben noch nie eine Kirche betreten hatten. War noch in keinen Gottesdienst, keine Kirche. Und sie glaubten auch nicht an Gott. Und auch nicht an ein zukünftiges Leben. Und trotzdem sind sie schon 40 Jahre verheiratet. Glücklich verheiratet, schreibt er. Und wären sogar hoch angesehene Menschen. Und sie täten alles in ihre Kraft, diese Welt zu verbessern, sodass die Zukünftigen eine schönere Welt hätten. Und er möchte nun gerne wissen, was das Christentum ihnen Besseres darbieten könnte. Ein kluger, weiser Engländer, nicht? So können nur die Europäer reden in der EU. Wie der Professor Will und was er darauf geantwortet hat, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich. Dass Jesus uns das Leben darbietet, dass Jesus uns das Leben bringt und dass ohne ihn wir nicht das Leben haben. Denn in Johannes 10, Vers 11 heißt es, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und im Überfluss. Nun, was ist Leben? Im Griechischen heißt Leben Zoe. Zoe hat zwei verschiedene Bedeutungen. Dieses Wort kann zwei verschiedene Sachen bezeichnen. Und ein Leben so wie dieser Mann, der den Professor Wales geschrieben hat, gelebt hat. Also, Geist, Seele und Leib lebt. Man lebt das natürliche Leben, das menschliche Leben. Auch so wie der reiche Mann mit dem Lazarus. Zur Zeit Lazarus gelebt hat, er lebte und dann starb er. Die zweite Bedeutung dieses Wort Zoe ist, das wird vollere Leben. Das wird vollere Leben. Das Leben, das nicht auf der gleichen Stufe ist, wie das gewöhnliche Leben oder das Leben eines Tieres, Leben einer Blume, Leben eines natürlichen, ungeretteten Menschen, der ohne den Sohn Gottes lebt, der den Sohn Gottes nicht kennt. Aber die zweite Bedeutung ist das wertvollere Leben. Es ist das höchste. Gesegnet sein eines Menschen durch die Gabe göttlichen ewigen Lebens durch den Heiligen Geist, dass der Herr Jesus uns durch sein bitteres Leiden und Sterben schenkt. Wir hatten ja gerade Karfreitag und Ostern gefeiert. Und dieses Leben, das schenkt Jesus Christus uns, hat er ermöglicht durch sein bitteres Leiden und Sterben. Es ist das ewige Leben. Der Herr Jesus sagt, und wenn er stirbe, wer an mich glaubt, wird trotzdem leben. Jesus sprach zu Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben war, sagt, dein Bruder wird auferstehen. Sie sagt, ja, ich weiß, am Tage des Gerichts, am letzten, jüngsten Tage wird er auferstehen. Aber der Herr Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich sage, dies ist das bessere Leben. Zoe im Neuen Testament. Trotzdem es ein paar Mal auch gebraucht wird vom Leben des natürlichen Menschen. Aber an erster Stelle ist es das bessere, das gesegnetere, das herrlichere, das schönere Leben, das ewige Leben. Und im Griechischen heißt es, ich bin, er sagt nicht, ich bin Leben, er sagt, ich bin das Leben. Das Leben. Das zeigt auf das herrlichere Leben. Im Englischen hört es sich vielleicht, versteht man es besser. The life, the, das Beste, the thing, nicht das Gewöhnliche, das Besondere, Elite, Hohe. Und Jesus ist das einzige, wahre, hohe, gesegnete Leben, nicht das gewöhnliche Leben. Darum heißt, sagte, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Und Jesus ist das besondere Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ein besonderes Leben. Ich habe schon viele leidende, kranke, sterbende Menschen gesehen. In den größten, schlimmsten Nöten. Aber ihre Gesichter haben gestrahlt wie die der Engel. Was ganz Besonderes. Außer dieser Welt. Dass man sagte, solchen Glanz, solche Herrlichkeit kenne ich nicht. Und unter den schwersten Umständen, größten Nöten, schlimmsten Krankheiten, dass die Ärzte sagen, ihr habt keine Ahnung, wodurch die Menschen gehen. Aber kein Murren, kein Klagen, nicht ein Wort, nicht eine Spur davon, dass man dachte, es ist nur Herrlichkeit. Und die Ärzte sagten, ihr wisst nicht, wodurch diese Menschen gehen. Warum konnten sie so sein? Warum solche Herrlichkeit? Wegen das Leben. Das Leben. Das nicht ein natürliches Leben ist. Und dann heißt es, das ewige Leben. Unaufhörbar, hört nicht auf. Ewig. Entschuldigt, wenn ich nur meine Frau gebrauche als Vorbild. Als sie starb, die letzte Nacht, sagte sie mir, Papa, ich kann sehen, dass du müde bist. Leg dich hin und schlaf. Ich wollte aber nicht schlafen. Und dann sagte sie mir, wie der Papa. Sie nannte mich Papa, ich nannte sie Mama. So haben wir zueinander geredet. Da sagt sie, Papa, leg dich doch hin. Ich sage, nein. Mein zweitältester Bruder, der Heino, und seine Frau waren bei mir mit den Kindern. Da sagt sie, vorletzte Nacht hast du nicht geschlafen oder sehr wenig und heute Nacht wieder nicht. Ich sage, auf eine Bedingung, dass wenn ich mich hinlege und irgendetwas sollte geschehen, müsst ihr mich rufen. Gut, sagte mein Bruder, das tun wir. Ich hatte kaum den Kopf aufs Kissen. Da kam die Tochter angerufen, eine Tochter, und sagte, Papa, Mama ruft dich. Komm schnell. Sie hatte ich schon zweimal gerufen. Ich sagte, Papa, Papa. Und dann sagte sie, der König kommt. Und dann bin ich aufgestanden auf meine Krücken hin. Sie hatte ihre Augen zu und fasste ich ihre Hand. Ich sage, Mama, was wolltest du mir sagen? Und da sagt sie ganz aufgeregt, Papa, Papa, der König kommt. Aber das sagte sie auf Englisch. Und sagt, the king is coming. The king is coming. Und dann sagte sie es zum zweiten Mal, immer doppelt. Ich schaute sie an, saß da wie ein dummer Mann. Heute tut's mir leid, dass ich sagte, ach, ich habe mich wie ein Esel benommen. Ich hätte doch sagen sollen, anstatt zu schweigen, Mama, das ist ja wunderbar. Das ist ja das Schönste. Grüß ihn von mir, wenn du ihn siehst. Aber in der Situation und Lebenslage war ich stille und schaute es mich an. Ich sah ja keinen König. Und dann sagte sie wieder, Papa, Papa, ganz aufgeregt, der König kommt. Wiederholt es. Sie hat wohl gesehen, dass ich da ohne Emotion saß. Und da sagt sie, er ist gekommen. Er ist gekommen. Und dann leuchtete ihr Gesicht, strahlte wie eine Birne, wenn man das Licht antut. Strahlte das Gesicht. Und so sind wir auseinander. Gibt's Tod? Es gibt keinen Tod da. Das habe ich erlebt. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Sie sah den Herrn. Ich beugte mich in Dankbarkeit und dachte, oh Herr Gott, ich danke dir. Weil ein Mann zu sein, ist keine kleine Sache. In Epheser 5 heißt es, ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und er sich für sie gegeben hat, auf dass er sie reinigte und heiligte. Das ist die Aufgabe des Mannes. Wer, lieber Mann, wenn deine Frau stirbt und sie ist nicht gereinigt und geheiligt, fleckenlos soll sie sein, wie die Gemeinde Jesu, die Brautgemeinde Jesu. Das ist der Auftrag des Mannes. Wer, das ist keine kleine Aufgabe. Ich denke, vielleicht ist das die größte Herausforderung, die es gibt in dieser Welt. Dass ein Mann seine Frau so vorbereitet auf das Kommen Jesu, dass wenn er kommt, dass sie bereit ist. Wir können verstehen, dass es war, als ob Zentner von der Schulter fiel. Und ich sagte, danke Herr, dass meine Frau durch deine Gnade so den Herrn entgegengehen konnte. So sollen die Männer ihre Frauen reinigen und heiligen. Genauso wie Jesus es tut mit seiner Gemeinde. Also, wer den Sohn hat, stirbt nicht. Ich weiß, als junger Missionar predigt an einem Ort und da waren heidnische Mädchen. Und die reden, wenn man redet, dann geben sie ihren Senf dazu. Und ich sagte, Jesus sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht sterben. Sie sagten, ach, was sagt dieser weiße Missionar? Wir kennen ja viele Christen, die gestorben sind. Der lügt uns ja hier was vor. Der sagt, die werden nicht sterben. Aber sie kannten nicht das geistliche Sterben und das geistliche Leben. Das kannten sie nicht. Und so ist es denn auch mit uns Eltern, mit den Kindern, mit unseren Kindern. Die sollen wir ja auch. In der Bibel steht, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Wo sind deine Kinder? Kannst du Gott begegnen mit all deinen Kindern? Oder wo schweben die herum? Sind sie in der Welt, in der Gottlosigkeit, gegen die ihre eigenen Wege? Wir sagen gewöhnlich, und die heidnischen Völker, ach, das Glaubenleben, das ist was für die Frau und die Kinder, nicht für mich. Ich will Bier trinken, ich will saufen, ich will huren, das ist mein Leben. Welch ein Tag wird es sein? Der Tag des Gerichts, wenn wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Also, ewiges Leben, nonstop. Da ist kein Stopp. Der Gläubige, der steht, der stirbt nicht. Manche sehen den Herrn schon in dieser Welt. Und dann scheiden sie von uns und sind im Jenseits. Also, ein wunderbares Leben, ewiges Leben und überfließendes Leben, wo ein Mensch in schwersten Umständen strahlen kann. Er hat das Leben. Wo der Mensch wie meine Schwiegermutter vor ihrem Tod nur noch im Rollstuhl war Und man schaut sie an und sagt, zu beneiden, wenn eine so sterben kann. Also, wer den Sohn Gottes hat und Jesus hat, der stirbt nicht, obgleich er stirbt. Aber es ist ein wunderbarer Tod. Nun, wenn wir älter werden, es kann ja sein, wenn wir noch jünger sind, ist nicht schlimm. Wenn wir älter werden, wenn es so fast 70 Jahre ist, dann merken wir plötzlich, ich kann nicht mehr so schnell laufen wie vordem. Die Kräfte nehmen etwas nach. Die Ausdauer ist nicht mehr so gut da. Trotzdem, neulich habe ich eine sehr schwer kranke junge Frau besucht, war an einem Ort mit meiner jüngsten Tochter. Und ich bin eigentlich nicht mehr gewohnt, selber zu fahren. So haben wir so viele Menschen, die sagen, Papa, fahr du nicht oder Onkel Elo, fahr du nicht, wir fahren dich. Und dann fühlte ich plötzlich, sollte einen Mann besuchen. Ich sagte, meine jüngste Tochter, du Esther, komm, wir fahren jetzt. Papa, wer wird dich fahren? Ich selbe. Gut. Mein Bruder sagte, denkst du es gut? Ich sage, ja, sehr gut. Und bin gefahren. Und als ich fuhr, ich dachte schon, ich bin ein alter Mann. Und ich fühle, als ob ich 30 Jahre alt bin. Es war seltsam. Ich sage, hey, kannst du einen Menschen so neu beleben? Es ist erstaunlich, was Gott schaffen kann. Denkt man an den Kaleb, 80 Jahre, sagte ich mir, als ob ich 45 Jahre bin. Warum? Wegen das Leben, das ihn beseelt hat. Sagt, gib mir die schwersten Öte, die Riesen. Die Kundschafter, die kamen ja, sagten, wir sind wie Ameisen. Verglichen zu den Riesen. Und der 80, 85-Jährige sagte, gib mir die Riesen, die möchte ich begegnen. Volle Leben. Der konnte kämpfen für seinen Gott. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Je älter wir werden, wenn die Knie sich melden und man fühlt, es wird bemerkbar, ich kann nicht mehr so wie früher. Und wenn denn der Tod immer näher kommt und es immer dunkler wird, dann beginnt man zu denken. Wenn die Sonne nicht mehr so lacht, wenn dunkle Gewitter kommen, wenn es dunkler wird, die Stürme kommen, dann beginnt man zu denken. Sie haben wohl von dem berühmten französischen Atheist gehört, Jean-Paul Sartre, ein berühmter. Ich sagte zu einem Bruder, es ist erstaunlich, dass es so viele Atheisten, berühmte Atheisten gegeben hat in Frankreich. Da sagt, ja, die denken zu viel. Die denken so viel. Und dieser Mann, in größter Verzweiflung vor seinem Tod, ein kluger Philosoph, die Studenten, wenn sie seine Bücher lesen und fassen, müssen sie gut nachdenken, um zu begreifen, worum es geht. Was nun der Kopf ist und was der Schwanz ist, ob die Katze nach vorne geht oder nach hinten. War aber Atheist. Es ging alles gut zu seiner Lebzeit. Aber als der Tod immer näher kam und es dunkler wurde, geriet er in größte Verzweiflung. Aber das war eigentlich eine Schande für ihn. Er stärkte sich selbst, ermutigte sich selbst und sagte, ich werde mit großer Hoffnung sterben. Ich werde nicht verzweifeln. Und dann griff er nach Hoffnung. Und nach einigen Tagen sagte er, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung gibt es nicht ohne ein Fundament. Hoffnung muss irgendwo drauf auf festem Boden stehen. Hoffnung ohne Fundament gibt es nicht. Und er hatte kein Fundament. Der weltberühmte Mann. Und da wurde die Verzweiflung nur größer. Die Menschen, die den Sohn Gottes nicht haben, wo Jesus nicht Wirklichkeit ist im Leben, sterben einen furchtbaren Tod. Ein Mann sagt, ich wäre lieber ein wildes Tier als ein Mensch ohne Gott. Wir hatten einen Mann in Südafrika. Ein kluger Mann. Aber seine Gehirnzellen, die starben so schnell, dass der Arzt sagte, dem Vater sagte, du musst schon eine Klinik oder einen Ort suchen, wo dein Sohn bleiben kann. Die Gehirnzellen, die sterben so schnell, dass er in ein paar Monaten in diese Klinik muss. Und da muss er ein Bett haben, ein Kott, wie ein kleines Kind, wo er liegen kann. Und der Leib wird immer mehr zusammenschrumpfen. Seine Mutter war hier in der Schweiz. Auch hoch angesehene Leute. Auch wohlhabende Leute, wenn die mal was mit den Zähnen hatten, dann flogen sie einfach schnell nach New York zum Zahnarzt. So waren seine Vorfahren. Er war hochstudiert. Er suchte und konnte nichts finden. Ich kann die Menschen, einige Menschen, diese Atheisten nicht verstehen. Als junger Bursche fühlte ich schon in meinem Leben, da ist eine Lücke, da ist ein Vakuum in meinem Leben. Aber dieser Mensch, so wie der einen Professor schrieb, 40 Jahre lang glücklich verheiratet mit meiner Frau, was soll's noch anderes geben? Da haben die denn die Lücke nicht gespürt? Denn ein Mensch ohne Jesus ist wie ein Fisch ohne Wasser. Und nichts anderes kann die Lücke füllen. Gar nichts. Und leider werden manche in christlichen Häusern aufgewachsen. Wie ein Papagei kennen sie das Christentum, aber hatten keine Begegnung mit Jesus. Jesus ist noch nicht in ihr Leben gekommen. Und dieser Mann, der sagte mir, eine Verwandte dieses Mannes sagte, du Elo, lade den ein, dass er kommt. Der muss hier zur Missionsstation. Er wird aber nicht kommen, sagte sie. Kannst du nicht nach Johannesburg? Und dann lässt du ihn kommen. Er muss dich erst treffen. Zuvor kommt er nicht. Sag, lass ihn kommen. Wir sprechen nicht von Jesus. Wir sprechen nicht vom Geistlichen. Wir sprechen nur von Wind und Wetter. Ja, er wird aber trotzdem nicht kommen. Haben wir uns getroffen, freundlich zu ihm, eingeladen. Nach einigen Monaten kam er, aber hatte nicht den Mut, gleich zu kommen. Er ging zum ersten Hotel und hat da die Nacht noch gesoffen. Den zweiten Tag fuhr er dann weiter wieder ins nächste Hotel und da hat er auch gesoffen. Und dann, als er den dritten Tag kam, hat er den Mut nicht, zur Missionsstation zu kommen und fuhr vorbei nach Stenge, dort ins Hotel und musste sich stärken mit dem Bier. Musste Alkohol zu sich nehmen. Und den vierten Tag riefen die Eltern an, ist der schon gekommen? Ich sage, nein, und sie waren in großer Not. Und dann kam er, aber der war schon so am Ende, so verzweifelt, dass er keine Lebenslust mehr hatte. Und ich habe gesagt, wenn du kommst, kommst du zu mir im Haus. Schläfst nicht bei den anderen, schläfst bei mir, gut. Ich habe einen Raum gegeben, er ging hinein und kam nicht wieder heraus. 3 Wochen lang. Und er ist eine Kreuzung von Schweizer und Deutsche. Hat einen starken Willen. Die Tante ist deutsch. Sind auch energische Frauen, nicht? Und die kam denn an, um ihren Neffen zu sehen, ging hinein, kam erbost heraus, sagt, Erlo, wie ist das möglich? Du lässt diesen Mann einfach zunichte werden. Du musst den zwingen. Er muss aus dem Bett. 3 Wochen lang im Bett. Das geht nicht so. Sag, hören Sie mal. Ich habe auch noch deutsches Blut. Vielleicht nicht so viel, so energievoll wie manche deutsche Frauen. Aber ich sage, hör mal, mein Vater ist ein Bauer. Der hatte auch nebenbei viele Schweine im Schweinestall. Davon habe ich noch einige Narben im Gesicht und auf dem Kopf. Aber eine lange Geschichte, ich werde sie nicht damit aufhalten. Und dann einige Schweine, die liefen in großen Mengen auf der Weide. Wie das Vieh. Und wie die Schweine dort, wo die Dämonen in die Schweine gefahren sind und sie ins Meer versoffen sind. Viele Schweine. Ich sag, ich kenne Schweine. Fass ein Schwein am Schwanz und zieh es, dann geht's nach vorn. Komm von hinten, schieb es, dann geht's zurück. Immer gegen Strom. Und die Engländer sagen, der Mensch hat einen Schweinekopf. Wir sehen es ja schon im Kind. Tu das nicht, der will es tun. Komm nicht zu nah ans Feuer, du verbrennst dich die Finger. Das wird nicht, geht gegen Strom. Rebelliert. Ich sage, lass den schlafen. Ich hole ihn nicht aus dem Bett, ich zwinge ihn nicht. Da sagt sie, nein, solche Therapie kenne ich nicht. Und dann ist sie weg. Und da waren die 3 Wochen um. Und plötzlich kommt dieser Mann aus dem Bett und sagt, Erlo, hast du was für mich zu tun? Ich habe jetzt wieder Lebenslust. Ich sage, was ist denn geschehen? Da sagte, diese 3 Wochen war ich in den größten Kampf. Ich habe gesagt, Jesus, du bist ein guter Lehrer, warst ein großer Prophet, aber Sohn Gottes bist du nicht. Sohn Gottes bist du nicht, das ging nicht in seinen Kopf hinein. 3 Wochen, Tag und Nacht in diesem Kampf, wer den Sohn hat den Sohn Gottes, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Er sagt, ich glaube nicht, dass du der Sohn Gottes bist. Du warst ein guter Lehrer, vorbildlicher Mensch, ein moralisch guter Lehrer, aber Sohn Gottes bist du nicht. Und nach 3 Wochen hat er kapituliert. Da sagte, Herr, ich beuge meine Knie. Ich nehme an, dass du der Sohn Gottes bist. Da wurde er neu beseelt, neu belebt. Er sprang aus dem Bett, zog sich an. Erlo, hast du Arbeit für mich? Er glaubt an den Sohn Gottes. Und wenn wir an ihn glauben, haben wir das Leben und ewiges Leben. Wie wunderbar. Aber wie tragisch, wenn wir den nicht haben. Louis sagte einmal, er schrieb in seinem Buch, wenn Jesus nur ein gewöhnlicher Mann war, wie andere Männer, ein Mensch wie du und ich, dann war er ein verrückter Mann. Und gleich den Mann, der glaubt, dass er ein gekochtes Ei ist. Nicht ist, dass er selber das gekochte Ei ist. Dass er ein gekochtes Ei ist. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, die machen ihn zu einem Narren und Verrückten, wenn er nicht der Sohn Gottes ist. Es ist Unsinn zu sagen, er war ein guter Lehrer, moralische Lehrer. Er war ein guter Mann, ein Prophet. Mit den Worten, die er gesprochen hat, wenn er nur ein guter Lehrer ist und Prophet, ist er ein Mann, ein Teufel aus der Hölle. Du hast die Wahl. Jesus, du musst entscheiden. Ist er ein Verrückter? Nur ein gekochtes Ei? Ein Dämon aus der Hölle? Oder er ist der Sohn Gottes? Und dass du zu seinen Füßen fällst und du sagst, Herr, du bist mein Herr und mein Gott. Dann hast du das Leben, sonst nicht. Der Herr hat solche, ich habe in diesen Tagen darüber geredet in Südafrika. Wir hatten eine Konferenz auf der Missionsstation. Worte, die dem hohen Priester verrückt machten. Er wurde wütend. Er zerriss sein Kleid und sagte, he's blaspheming. Was ist das auf Deutsch? Wie bitte? Er lästert. Gibt es größere Lästerung als dies? Er sagt, sag uns nun eigentlich. Sie haben alle die Lügner gebracht und sagt, bringt falsches Zeugnis. Sie haben falsche Zeugen gerufen. Und denn zuletzt kamen noch zwei Männer und wir sagen, wir haben gehört. Er hat gesagt, er wird den Tempel Gottes zerbrechen, nach 3 Tagen wird ihn aufbauen. Das waren auch Lügner. Jesus hat das nie gesagt. Jesus hat gesagt, ihr werdet diesen Tempel zerbrechen, aber ich werde ihn am 3. Tag aufrichten. Und dann verdrehen sie es etwas. Es ist eine gefährliche Sache, wenn man eine Sache etwas verdreht. Falschzeugnis war das. Und dann, Jesus schwieg. Und dann sagte der hohe Priester, hörst du nicht, was sie sagen? All die Beschuldigungen, was sagst du? Sag vor Gott, sage ich, sag uns, bist du der Sohn Gottes, der Christus oder nicht? Er sagt, du sagst es. Ich will dir aber auch noch sagen, des Menschensohn wird auffahren zur Rechten der Kraft. Der Kraft, also zur Rechten der Gottes. Und er wird die ganze Welt und auch dich und alle führenden Männer in seiner Hand haben, in seine Gewalt. Zur Kraft, da gehört der Busch auch zu. Da gehört auch der deutsche Leiter dazu, Schröder. Da gehört auch der andere. Franzose dazu, Chirac, sogar der Saddam Hussein, dem fast alle selig preisen, trotzdem er sagt, seine zwei größten Freunde und Vorbilder sind Hitler und Stalin. Dazu gehörte, und die ganze Welt macht mit, kann man nicht verstehen. Aber so sieht's aus in der Welt. Aber Jesus sagt auch denen, ich sitz zur Rechten der Kraft. Alle Welt ist in seiner Hand, auch die heutige Welt. Und als der hohe Priester das hörte, zerriss er sein Kleid. Er hat gelästert, es gibt, was wollen wir noch? Er soll sterben. Das war auch ein dummer Mann. Er war der Richter. Der muss das letzte Wort haben. Nun richtete Jesus vor dem, die anderen ein Wort geredet haben, vor dem Jesus seine Sache stellen konnte, war schon voraus beschlossen, der soll sterben. Und dann hat er sein Zeug zerrissen. Und ein hoher Priester darf das nicht. Gott sagt im Alten Testament, der hohe Priester darf seine Kleider nicht zerreißen. Das taten andere, wenn sie gelästert haben. Aber wir, die wir als Gotteskinder Gott dienen, wiedergeboren sind, wir dürfen nicht das tun, was die anderen tun. Aber er tat's. Aber dadurch, wo das hohe Priestertum zerrissen für Zeit und Ewigkeit. Der hohe Priester stand vor den hohen Priester. Jesus war der hohe Priester, der ewige hohe Priester. Das Lamm, das geschlachtet wurde auf dem Altar am Kreuz auf Golgatha. Und dadurch wurde Jesus und ist Jesus das Leben für dich und für mich. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Nun darf ich eine persönliche Frage stellen, jung und alt. Ist Jesus Wirklichkeit in deinem Leben? Läufst du nur mit? Kommst du in die Dienste, weil deine Eltern da sind? Oder hattest du schon eine Begegnung mit Jesus? Bist du schon zu seinen Knien gefallen und gesagt, mein Herr und mein Gott? Mein Herr und mein Gott, ich nehme dich auf, komm in mein Leben hinein und schenk mir das Leben. Und wer den Sohn hat, hat die Gewissheit, dass er das ewige Leben hat. Möge Gott schenken, dass ein jeder unter uns heute Abend die rechte Entscheidung fällt. Was bedeutet Jesus dir? Sein Verrückter? Oder erkennst du, dass er der Sohn Gottes ist? Wenn du ihn nicht hast, bist du verloren. Hast das Leben nicht. Aber welch Glück ist, dass wenn wir ihn aufnehmen, an ihn glauben, haben wir das Leben. Und das Leben, das herrliche Leben. Zweitens, das ewige Leben. Hört nicht mehr auf, werden nicht sterben. Und dann beseelt von dem Herr, schenke, dass die anderen das auch erkennen. Wie wenig werden in den Himmel kommen? Wie wenig? Und was tun wir deswegen? Deswegen. Ich sagte in diesen Tagen, ich denke, ich bin schon fast genug hier nach Europa gekommen. Es sind viele Teile der Erde, wo ich noch nicht gewesen bin, die schreien und sagen, komm, komm, komm. Ihr, die ihr schon das Wort oft gehört habt, seid ihr nicht so weit, dass ihr jetzt auch das Evangelium verkündigen könnt und verbreiten könnt und Seelen retten könnt, dass das Feuer auch in euren Herzen brennt, dass ihr Seelen zu Jesus bringt. Ihr wisst ja, dass schon vor Jahren gesagt wurde, wenn jeder Christ nur eine Seele gewinnt im Jahr, jeder Christ, nur eine Seele, und dann nächstes Jahr wieder eine Seele, und der gewonnen ist, auch eine Seele gewinnt, dann sollte in 33 Jahren die ganze Welt erreicht sein. Nur 33 Jahren. Was wir Christen machen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir schlafen. Vielleicht sind wir im Todesschlaf. Vielleicht lebt der Herr Jesus nicht in uns. Es ist nur eine Tradition. Es ist nur etwas nicht Lebendiges. Aber dem Jesus heute Abend nicht Wirklichkeit ist. Und wer ihn noch nicht aufgab, macht doch Gebrauch von dieser Stunde. Es gibt auch hier Seelsorge. Wer nicht weiß, was zu tun und sich seiner Seligkeit nicht gewiss ist und nicht weiß, ob Jesus wirklich in ihm wohnt, der sollte heute Abend klare Sache machen und reine Sache machen. Dass du weißt, Jesus ist in mein Leben gekommen. Er ist kein Verrückter. Er ist kein gebratenes Ei. Er ist der Sohn Gottes und mein Herr und mein Gott und Wirklichkeit in meinem Leben. Möge Gott schenken, dass dieses nicht leere Worte sind und dass ihr kommen hier sie zur Entscheidung bringt. Lasst uns beten. Herr, wir haben gehört, dass du sagst, durch dein heilig Wort, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und das ist herrliches Leben. Das ist nicht abhängig von Geld, Ruhm, Ehre, Sachen dieser Welt, sondern das ist das ewige Leben, das du uns gebracht hast. Und wenn wir dich haben, der du das Leben bist, haben wir das ewige Leben. Schon jetzt hier in dieser Welt. Und wenn wir sterben sollten, wissen wir, dass wir als Gotteskinder sterben. Und der Tod hat keine Macht über uns. Der leibliche ja, aber der geistliche nicht. Wir gehen von einer Welt in die andere Welt. Und das ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.